Herr Jesus Christus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gekommen bist in unserer Welt, weil du uns liebst, um uns zu retten. Du bist wirklich die Antwort für die Welt. Du bist die Antwort für unsere Probleme, für unsere Nöte. Und deshalb sind wir heute Morgen hier, um Antworten zu finden auf unsere Fragen, um dir zu begegnen, um auf dich zu hören. Und ich lade dich ein, dass du die Antwort bist für uns auch heute Morgen. Dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du kommst in unseren Angst, in unseren Fragen und dass du einfach Gewissheit schenkst. Danke, dass du hier bist. Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite allen, auch diejenigen, die zum ersten Mal hier sind. Schön, dass ihr hier seid. Das Thema von heute, fürchte dich nicht. Was werden die anderen wohl von mir denken? Wer kennt diesen Gedanken? Ja, wen kümmert es schon, was die anderen denken, sagen wir so schnell, oder? Aber im echten Leben ist das schneller gesagt als getan. Ich erinnere mich an eine ganz spezielle Situation in meinem Leben. Das erste Mal, als ich Weihnachten mit der Familie meiner Frau feiern durfte. Wir waren frisch befreundet und ich durfte mit ihnen Weihnachten feiern. Und plötzlich war ich umgeben von ganz fremden Menschen, die offensichtlich ganz genau wissen wollten, wer ich bin und mich auf Herz und Nieren prüfen wollten, ob ich der richtige Mann für die Damaris sei. Und der Vater, ein bekannter Pastor, fing plötzlich an, ganz persönliche Fragen zu stellen, zum Beispiel, was gefällt dir denn an meiner Tochter? Und alle waren ganz Ohr, also wirklich ganz peinlich. Und in solchen Situationen kommen schnell die Fragen, was werden die dann wohl von mir denken? Werde ich überhaupt den Erwartungen entsprechen? Werden sie mich überhaupt mögen? Da kommen schnell solche Fragen, was werden die wohl denken? Offensichtlich habe ich die Prüfung bestanden, ich gehöre voll dazu, ich fühle mich wohl in dieser Familie, wir haben eine sehr gute Beziehung zu den Schwiegereltern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und wie wichtig es dir ist, was die Menschen von dir denken. Aber gerade so in der Weihnachtszeit fällt es mir oft auf, wie viele Menschen sich damit beschäftigen. Zum Beispiel viele Menschen haben schon Angst vor dem Weihnachtsfest. Das letzte Jahr war es alles andere als romantisch. Es gab vielleicht noch Streit oder die Angst vor den komischen Verwandten oder vor der Schwiegermutter. Oder die Schwiegermutter fürchtet sich, dass den Gästen das Essen nicht so schmeckt oder dass das Haus nicht sauber genug ist. Und so können so viele Befürchtungen kommen oder dass ich schon wieder die falschen Geschenke bekommen oder dass den anderen die Geschenke nicht gefallen und so weiter. Und so oft kommt die Furcht davor, die anderen zu enttäuschen oder von den anderen enttäuscht zu werden. Und ich möchte jetzt einfach mit euch, wenn ihr mir erlaubt, ein kleines Experiment machen. Und fragen, wie viele von euch würden sagen, ich kümmere mich oft darum, was andere Menschen von mir denken. Zeig es einfach mit der Hand. Okay, könnt ihr einfach noch die Hand ein bisschen hochhalten? Schaut euch ein bisschen die Menschen um euch herum, die Hand nicht erhoben haben. Wisst ihr, warum sie vermutlich die Hand nicht erhoben haben? Weil es ihnen eben viel zu wichtig ist, was ihr darüber denkt. Weil sie denken, was werden sie denken, wenn ich die Hand erhebe? Was werden sie von mir halten, wenn sie erfahren, auch ich beschäftige mich immer wieder damit, was die anderen von mir denken? Weißt du, die Realität ist, wir alle, ob wir es wollen oder nicht, beschäftigen uns immer wieder zu sehr mit der Meinung anderer Menschen und tun Sachen, einfach um anderen Menschen zu gefallen. Das ist die Realität. Und da besteht die Gefahr, dass wir unser Leben allzu sehr von der Meinung anderer Menschen bestimmen lassen. Aber zum Glück sind wir nicht die Ersten, die das kennen. Das gab es schon immer. Und heute wollen wir eine Person aus der Bibel anschauen, die aufgrund seiner Menschenfurcht, aufgrund dieses Problems, dass er immer wieder besorgt war, was die anderen Menschen von ihm denken, die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie heute kennen, fast kaputt gemacht hätte. Beinahe wäre die Geschichte schon ganz früh ganz böse ausgegangen. Was werden die anderen wohl von mir denken? Diese Frage stellt sich auch Josef, der Verlobte von Maria, als er erfährt, dass Maria, seine Verlobte, plötzlich schwanger ist. Und in der Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium wird alles aus seiner Perspektive erzählt. Und wenn wir das lesen können, auch wir lernen, wie wir das überwinden können, diese Menschenfurcht, diese allzu starke Beschäftigung mit der Meinung anderer Menschen. Und so fängt diese Geschichte an. Matthäusevangelium, ab Kapitel 1, ab Vers 1, 18 lesen wir, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Eigentlich hätte alles nach Plan laufen sollen. Zwei junge Menschen wachsen zusammen in einem kleinen, überschaubaren Dorf, Nazareth, in der Provinz Galiläa, in Israel. Die kennen sich vielleicht schon seit der Kindheit. Sie sehen sich im Dorf am Brunnen, vielleicht in der Synagoge, bei den Dorffesten. Irgendwann sind die Teenager geworden. Die haben plötzlich Augen füreinander. Und irgendwann kommt Josef in diesem Alter, wo man sich Gedanken macht, hey, ich möchte auch gerne mal heiraten. Und ihm fällt diese Maria auf und sagt, das wäre doch was. Also die ist mir einfach aufgefallen, die ist fleißig, die hilft mit vielleicht, oder bringt immer wieder, ist viel am Brunnen, bringt Wasser nach Hause, hoffentlich kann sie auch gut kochen. Ihre Stimme hört man ganz schön in der Synagoge, also offensichtlich lebt sie mit Gott. Was spricht dagegen? Und so kommt er zu einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, hey, ich glaube, das ist die Frau fürs Leben. Also ich glaube, Maria sollte meine Frau werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, Männer. Erinnert ihr euch an diesen Moment in eurem Leben, einen ganz besonderen Moment, wo du einfach tief ins Herz gespürt hast, ja, diese Frau ist es, die will ich heiraten und den Rest meines Lebens damit verbringen oder mit ihr verbringen. Ein ganz besonderer Moment. Aber die Frage ist ja, wie soll man weiter vorgehen? Heutzutage machen die jungen Leute das so, dass sie sagen, hey Maria, hey, ich mag dich, ich liebe dich, komm, wir starten eine Beziehung, mal schauen, ob es geht, ob es funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus und wenn nicht, dann suchen wir weiter, oder? Und irgendwann, wenn der Mann reif genug ist, macht er einen schönen Heiratsantrag, hoffentlich romantisch. Wenn nicht, dann muss halt die Frau sich überwinden und sagen, hey, ich bin fast am Verzweifeln, ich würde gerne heiraten. Meinst du nicht, wir sollten heiraten? Ich hätte gerne eine Familie, die Zeit läuft mir davon. Aber im besten Fall ist der Mann, der den Heiratsantrag macht, oder? Und dann ja, dann geht's weiter. Aber bei Josef und Maria war es ganz, ja, etwas anders. Josef, wie damals üblich, geht zu seinen Eltern und sagt, liebe Eltern, ich bin nun erwachsen, danke, dass ihr euch so viel in mir investiert habt. Ich möchte jetzt heiraten und ich möchte Maria als meine Frau haben. Komm, wir gehen zu den Eltern von Maria und fragen mal, was sie dazu meinen. Und die gehen zusammen. Ja, zugegeben, heute wäre es mir ganz peinlich, mit meinen Eltern so an der Hand und den Heiratsantrag, Mann. Ich muss euch sagen, ich war enorm froh, dass ich allein mit meiner Damaris war, als ich den Heiratsantrag machte, oder auf einem Hügel, in einem Park, am Abend beim Kerzenlicht. Und ich war so froh, dass ich die Einzige war, die zuhörte, als ich auf die Knie ging und sagte, willst du meine Frau werden? Aber damals war es so, dass man mit den Eltern ging und sagte, ja, man fragte hoffentlich auch Maria, willst du auch und so. Und wenn sie einverstanden waren, haben die sich verlobt. Aber die Verlobung war nicht einfach so wie heute, ein bisschen formell, man bekommt einen Ring und dann war das. Sondern es war wie wie ein Vertrag. Also man konnte das nicht einfach auflösen, sondern es war etwas ganz Verbindliches und die Verlobung selbst konnte nur durch eine Scheidung aufgelöst werden. Also auch wenn die Verlobten nicht zusammenlebten vor der Ehe, wenn sie untreu waren, wurde das als Ehebruch angeschaut. Also es war eine ganz ernste Sache. Und Josef und Maria verloben sich also. Die Verlobungszeit dauert etwa ein Jahr. Josef muss das Haus bauen für die zukünftige Familie. Träume werden geträumt. Einladungen werden verteilt. Die Kirche wird reserviert, den Pfarrer gebucht. Alle wissen im Dorf, bald ist es soweit, die werden eine wunderschöne Hochzeit feiern. Aber dann, eines Tages, ändert sich alles abrupt. Dann kommt der Vers 18, die Träume von Josef verschwinden, der Traum wird zu einem Albtraum. Ja, wir haben diese Geschichte schon x-mal gehört, schon als Kinder, 100 Mal vielleicht, und wir denken, ja, was soll denn das? Immer wieder das Gleiche. Aber versuchen wir uns mal, uns vorzustellen, was das für Josef und Maria bedeutet hat. So ein schwieriges Gespräch. Wie soll ich es dem Josef sagen? Sie fasst Mut, geht zu Josef und sagt ihm, Jesse, mein Schatz, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Weißt du, ich bin schwanger. Aber zieh nicht zu schnell die falschen Schlüsse. Ich weiß, 1 plus 1 macht 2, aber warte mal. Es ist was ganz Verrücktes passiert. Ein Engel ist zu mir gekommen, hat mir gesagt, ich werde den Sohn Gottes gebären. Ja, das klingt verrückt. Aber die gute Nachricht ist, ich habe dich nicht betrogen. Ich bin immer noch eine Jungfrau. Ich habe auf dich gewartet. Das kommt vom Heiligen Geist. Das ist die gute Nachricht. Und stellt euch mal den Josef vor. Die ganze Welt bricht zusammen, der weiß nicht mehr weiter, der versteht nichts mehr. Kein Wunder. Und die Erklärung vom Heiligen Geist. Noch nie zuvor ist sowas passiert, oder? Wie soll man das verstehen? Und ja, aus menschlicher Sicht müssen wir zugeben, dass Josef nur 2 Varianten sieht. Entweder ist Maria verrückt geworden oder sie lügt. Nur die 2 Varianten sieht er. Und kein Wunder, dass er sich irgendwann fragen muss, okay, wenn ich diese Frau heirate, was werden dann wohl die anderen von mir denken? Also diese Geschichte kann man nicht einfach so verheimlichen. Das Ganze, also das wird zum Dorfthema, oder? Zum Gesprächsthema in unserem Dorf. Was werden die anderen wohl von mir denken? Bestimmt kennst du auch Situationen in deinem Leben, die alles anders gelaufen sind als geplant. Nicht nach dem Plan A. Zum Beispiel, der Traum jedes jungen Menschen ist, einen Traumpartner zu finden, oder? Und zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aber was, wenn der Partner auf sich warten lässt? Was, wenn er sich nicht finden lässt? Was, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird? Was, wenn das Kind zu früh kommt oder zu viele oder ja, plötzlich gibt es Zwillinge oder weiß ich was. Was, wenn es nicht nach dem Plan A läuft oder wenn die Ehe alles anderes als romantisch ist oder wenn die Beziehung sogar auseinandergegangen ist? Was dann, wenn es nicht nach diesem Plan A läuft? Wenn der Traum zum Albtraum wird? All die Abers in unserem Leben, oder? Die sind unangenehm, so ein Aber. Es ist alles schön und nachher Aber. Ist nicht lustig, oder? Und in solchen Zeiten tendieren wir, unser Leben in unsere Hand zu nehmen und sagen, wisst ihr was? Gott, weißt du was? Ich habe gedacht, du hast es gut mit mir gemeint, aber wenn du meine Geschichte nicht so geschrieben hast, wenn du meine Lebensträume nicht erfüllt hast, dann schaue ich selber. Wir tendieren dazu zu sagen, Gott, du hast mich enttäuscht, ich habe den Eindruck, du störst sogar meine Lebensträume, also schreibe ich weiter meine Geschichte. Und in solchen schwierigen Situationen zeigt sich eigentlich unseren wahren Charakter. Tue ich das, was für mich einfacher ist, oder das, was Gott von mir will? Ist mir wichtiger, was die anderen von mir denken oder was Gott von mir denkt? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen und ihm meine Geschichte weiterschreiben zu lassen, auch wenn alles so rätselhaft ist? Ist enorm herausfordernd. Aber da zeigt sich unser Charakter. Und wir sehen hier, Josef ringt um die Beziehung zu Maria. Was soll ich tun? Es gab damals zwei Varianten. Entweder durch einen öffentlichen Prozess, sie bloßstellen und sagen, hey, das ist passiert. Im schlimmsten Fall hätte Maria mit dem Leben zahlen müssen. Oder heimlich, nur unter den Eltern, privat, die Verlobung auflösen. Jeder geht auf seinen Wegen weiter und jeder soll schauen, wie das Leben weitergeht. Was soll Josef tun? Wie soll er sich entscheiden? Und wir lesen hier im Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Er ist also ein junger Mann, aber er ist mit aufrichtiger Gesinnung. Das heißt, er möchte ein gutes Leben vor Gott führen, ein authentisches Leben. Und er möchte das tun, was Gott gefällt. Er ist so eine Art von Männern, von denen du dich wünschen würdest, dass deine Söhne so werden. Oder so ein Traumpartner für deine Töchter, dass du denkst, hey, ja, so ein Mann wäre schön als Schwiegersohn zu haben. Und weil er so mit Gott unterwegs ist, entscheidet er sich, hey, ich will Maria nicht bloßstellen, wir machen alles so ein bisschen privat. Sie einfach ins Haus zu holen, bevor die anderen merken, das passt irgendwie nicht so in seinem Rechtsdenken. Und außerdem gehen immer wieder viele Befürchtungen durch den Kopf. Er muss sich fragen, hey, wie werde ich auf Dauer dastehen mit Maria und mit diesem Kind, das nicht meins ist? Was werden die anderen von mir denken? Was für Auswirkungen könnte das für mein weiteres Leben haben? Und so überlegt Josef, wie er am besten aus der Geschichte rauskommt. Für ihn ist die schöne Liebesgeschichte zu Ende, sein großer Lebenstraum ist dahin. Aber mitten in dieser schwierigen Situation wird er eine ganz wichtige Lektion lernen müssen, die für alle wichtig ist, die Gott gefallen wollen durch ihr Leben. Und diese Lektion heißt, wenn du Gott gehorsam sein willst, wird es viele Zeiten geben, wenn die Menschen damit nicht einverstanden sein werden. Wenn du das suchst, was Gott gefällt, gibt es oft Situationen, wenn du Menschen enttäuschen wirst. Und dann stellt sich die Frage, wem will ich gefallen in meinem Leben? Welche Meinung zählt wirklich in meinem Leben? Auf welche Stimmen höre ich dann? Was ist das Wichtigste für mich? Was Gott oder was Menschen von mir denken? Und hier sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Ich kann mir vorstellen, wie Josef noch lange wach geblieben ist, am Grübeln, die Pros und Kontras erwägt. Was soll ich machen? Irgendwann ist er eingeschlafen und pam, da kommt der Engel Gottes mit dieser Botschaft. Und was sagt er ihm als erstes? Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Fürchte dich nicht. In einer anderen Übersetzung heißt es, fürchte dich nicht zu heiraten. Ich glaube, das ist eine Aufforderung, die viele Männer heute hören sollten. Fürchte dich nicht zu heiraten. Fürchte dich nicht, Verantwortung zu übernehmen. Fürchte dich nicht, eine Beziehung einzugehen. Fürchte dich nicht, einen Heiratsantrag zu machen. Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Mich kann man auch noch als Pfarrer buchen für nächstes Jahr. Fürchte dich nicht, eine Beziehung einzugehen. Fürchte dich nicht. Zögere nicht länger. Also zuallererst wird Josef hier auf die Befürchtungen angesprochen, die ihm da durch den Kopf gehen. Fürchte dich nicht von dem, was die anderen über dich denken. Die Furcht hat viel Macht in unseren Herzen. Die Furcht vor dem, was andere von uns denken, was sie sagen oder tun könnten. Die Furcht vor Konsequenzen, die Furcht vor überfordert sein. Und so schnell können wir nur noch in Furcht leben und von dem getrieben sein, statt zu fragen, was will Gott von mir? Aber der Engel kommt zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Lass all die Befürchtungen und Bedenken beiseite und sag ja. Sag ja zu dieser Aufgabe, sag ja zu Maria, sag ja zu diesem Kind, zu Jesus. Hast du auch schon mal erlebt, dass du vor Furcht in der Nacht nicht schlafen konntest? Das kenne ich. Ja, ein paar Nächte, ja. Einfach ja, schwierig zum Einschlafen. So viele Sorgen, so viele Gedanken. Wie wird das sein? Die Zukunft, oder? Und auch in dieser Situation mit unserer Zukunft als Gemeinde, ja, da sind schon viele Fragen gekommen, da ist alles so schnell gegangen, da kommt schnell die Furcht, oder? Ich weiß, wie das ist. In der Nacht, oder? Wir machen uns so viele Sorgen, die Angst will uns wie lähmen. Aber wie gut ist es zu wissen, dass Gott uns sagt, fürchte dich nicht. Wenn Menschen uns das sagen, dann klingt das irgendwie ja, ein bisschen billig. Oder? Ja, fürchtet mich nicht, es wird alles gut, schön. Ach, wirklich? Aber wenn Gott uns das sagt, fürchte dich nicht, dann weiß er es auch warum. Dann gibt er auch einen Grund dazu. Wenn Gott uns sagt, fürchte dich nicht, dann kann er das sagen, weil er unser Leben im Griff hat. Weil er uns in seiner Hand hält und weiß, wer wir sind, was wir brauchen und er ist ein guter Vater. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann zeigt er uns auch, warum wir uns nicht fürchten sollen. Und das zeigt ihm Gott auch hier. Denn das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. Zugegeben ist, die Erklärung ist verrückt, aber die bringt eine gewisse Erleichterung. Wisst ihr warum? Weil er sagt, ja, die Geschichte habe ich auch schon mal gehört. Also es ist die gleiche Version, die ich von der Maria gehört habe. Also das heißt, all das Verrückte und all das Komische und all das Nicht-Verstehen aus dieser Geschichte hat mit dem Wirken Gottes zu tun. Es ist ein Wunder passiert und das kann man nicht einfach erklären. Und so versteht Josef immer mehr, dass Gott seine Finger im Spiel hat, dass er ihn einladen will, Teil einer großartigen Geschichte zu werden. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Du sollst Teil von dieser Geschichte sein. Also es wird ihm nicht nur erklärt, wie das zustande gekommen ist, sondern noch mehr Details. Das Geschlecht, ein Sohn, den Namen, ja, da kann man sich viel Zeit sparen, bis man einen Namen gefunden hat. Und dann die Aufgabe, er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jobsuche, oder? Also der hat von Anfang an gewusst, was sein Job ist. Retter, Befreier. Es ist ein göttliches Kind. Deshalb soll Jesus ihm den Namen Jesus geben. Der Herr rettet. In diesem Kind will Gott selbst auf wunderbare Weise in diese Welt kommen und hineinwirken. Das kann man nicht erklären. Das ist etwas Wunderbares, was hier passiert. Und Josef muss einfach sicher verblüfft sein. Alle um ihn herum sagen, hey, Finger weg davon, lass dieses Mädchen in Ruhe, bau dein Leben weiter irgendwie woanders, verschwinde einfach. Aber auf der anderen Seite dieser Gedanke, hey, ich will doch Gott gefallen. Ich will das tun, was Gott wichtig ist. Was soll ich tun? Hin und her. Und auch in unserem Leben als Nachfolger von Jesus kommt es oft zu Situationen, wo wir wie in diesen Schwierigkeiten stecken. Soll ich das tun, was einfacher ist, um die Zustimmung der Menschen zu gewinnen, oder das tun, was Gott von mir will? Deshalb ist es so wichtig, ein wichtiges Prinzip zu lernen. Wenn du ständig geradezu besessen bist von dem, was Menschen von dir denken, dann wirst du schnell vergessen, was Gott von dir denkt. Dann verlierst du deine Freiheit. Und die Realität ist, dass die meisten von uns tendieren, zu sehr beschäftigt zu sein mit dem, was andere von uns denken. Und die Frage ist ja, wie können wir davon frei werden? Wie können wir das überwinden? Wir haben gesehen, unsere zu starke Beschäftigung mit der Meinung anderer führt uns schnell dazu, dass wir vergessen, was Gott von uns denkt. Aber die gute Nachricht ist, diesen Satz kann man umdrehen. Wenn wir uns stark damit beschäftigen, mit dem, was Gott von uns denkt, wisst ihr, was passiert? Dann vergessen wir immer mehr, was andere Menschen von mir wollen, von mir denken. Dann verliert dieser Einfluss der Menschen immer mehr an Gewicht in meinem Leben. Das ist der schnellste Weg, von der Menschenfurcht frei zu werden. Zu sagen, hey Gott, ich will, dass das, was dir wichtig ist, das Wichtigste in meinem Leben ist. Ich will dir gefallen in erster Linie und nicht Menschen gefallen. Und der Punkt ist, dass wir sowieso nicht allen gefallen können. Kennt ihr das auch? Früher oder später wirst du scheitern in dem. Früher oder später wirst du merken, den einen wirst du gefallen, die anderen wirst du enttäuschen, die anderen werden dich mögen, die anderen nicht. Irgendwann wirst du Menschen enttäuschen. Aber die gute Nachricht ist, du kannst Gott gefallen. Du kannst ein Leben führen, wo Gott am Ende zurückschaut und sagt, hey, du hast es gut getan, du hast gut gehandelt, du hast ein Leben geführt, das mir gefällt. Gut so. Und auch Josef kommt zu einem Punkt, wo er vor dieser Entscheidung steht, lasse ich mich von meiner Menschenfurcht leiten oder von Gottes reden? Und langsam wird es immer klarer, dass hinter seiner großen Katastrophe eigentlich eine wunderbare Geschichte steckt. Wir lesen hier weiter, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. 700 Jahre zuvor wurde vorausgesagt, was Josef hier erleben sollte. Und plötzlich merkt er, Gott ist nicht gegen mich, er hat mich nicht verlassen, er hat mich nicht vergessen. Im Gegenteil, er hat eine viel größere Geschichte mit mir vor. Er möchte mich gebrauchen, Teil von diesem Rettungsplan zu werden. Gott ist mit uns, Gott ist mit mir. Und dieses Kind ist ganz Gott und ganz Mensch. Dieser Jesus ist als Mensch in dieser Welt gekommen, um uns zu retten, um uns zu befreien. Und wisst ihr, wir alle Menschen, wir leiden unter unserer sündhaften Natur. Und diese sündhafte Natur zeigt sich darin, dass wir immer dazu neigen, das zu tun, was Gott missfällt. Das zu tun, was die anderen von Menschen von uns haben wollen. So geraten wir in falschen Abhängigkeiten von Menschen. So tun wir Sachen und machen wir Kompromisse in unserem Leben, nur um anderen Menschen zu gefallen. Und das hat negative Folgen in unserem Leben. Und irgendwann merken wir, hey, wir sind nicht frei, wir leiden unter Angst. Und wir können diese Freiheit nicht selber zurückgewinnen. Deshalb ist Jesus in dieser Welt gekommen als Gottes Sohn. Er ist einer von uns geworden, um uns diese Freiheit zu schenken. Er hat all die Konsequenzen, all die negativen Sachen auf sich genommen, als er sein Leben für uns am Kreuz gab. Und durch seine Auferstehung hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir ein Leben führen können, wie es Gott gefällt. Und wenn wir zu diesem Jesus kommen und sagen, ja Jesus, bitte vergib mir, dass ich immer das getan habe, was Gott missfällt, was anderen von mir haben wollten. Bitte vergib mir all meine Schuld. Und wenn wir ihm sagen, ja komm, tu in meinem Leben. Ich will, dass das Wichtigste in meinem Leben ist das, was du von mir denkst. Dann kommt er und dann werden wir Kinder von Gott. Dann empfangen wir eine neue, enge Beziehung zu Gott. Und dieses Geschenk zu bringen, deshalb ist Jesus in dieser Welt gekommen. Das ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten, dass Gott uns durch Jesus Christus beschenken möchte. Immanuel, Gott ist mit uns. Und so erlebt auch Josef hier, Gott möchte ihn beschenken. Es gibt nicht nur zwei Varianten, sondern Gott zeigt ihm eine dritte Variante. Maria zu heiraten und Teil von diesem Plan Gottes zu werden. Und was macht er? Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Er entscheidet sich, Gott gehorsam zu sein und das zu tun, was er von ihm will. Auch wenn Mann Heiner seine Entscheidung missbilligt, tut Josef, was er für richtig hält. Und die große Frage ist, ja, wie können auch wir so für Gott leben? Wie können auch wir die Menschenfurcht überwinden und so leben? Wenn du für Gott leben willst, dann wird es nicht allen Menschen gefallen. Du musst wissen, hey, die Menschen werden das kritisieren. Aber wem willst du gefallen, Nestle, Gott oder den Menschen? Es wird auch in deinem Leben Situationen geben, wo Gott zu dir spricht, vielleicht durch eine Predigt oder durch die Bibel oder durch andere Menschen, und du merkst, hey, Gott fordert mich auf, etwas zu tun, was in unserer Kultur ganz unpopulär ist eigentlich. Gott sagt mir, ich soll aufhören mit meinem früheren Leben und nicht mehr überall bei allen Partys dabei sein und alles tun, was die Kollegen alles mitmachen. Und dann gehst du und sagst, hey, ich bin nicht mehr ganz dabei oder das will ich nicht mehr mitmachen. Und deine Kollegen werden sagen, spinnst du eigentlich? Willst du keinen Spaß mehr am Leben haben? Was soll denn das? Bist du plötzlich verrückt geworden, fromm geworden? Oder Gott spricht zu dir und du merkst, hey, egal wie ich mein Leben bis jetzt geführt habe, ich will ab heute mich sexuell enthalten bis zur Ehe. Ich will rein sein vor Gott. Und dann werden deine Freunde und Kollegen sagen, hey, wir leben eigentlich im Jahr 2015. Heutzutage ist das normal. Man muss es ausprobieren. Man muss einfach Spaß am Leben haben. Was denkst du dir eigentlich? Und die werden dich auslachen, dich kritisieren. Oder du entscheidest dich und sagst, hey, ich will mich ins Reich Gottes investieren. Ich will mir Zeit nehmen dafür. Und vielleicht muss ich auf ein Hobby verzichten und denken, hey, der ist hobbylos. Ja, früher oder später werden die Leute kritisieren und dann kommen die Gedanken, ja, was werden sie von mir denken? Und immer wieder müssen wir entscheiden, auf welchen Stimmen hören wir. Auf Gottes Stimme oder auf Menschen. Aber dies ist der Schlüssel. Beschäftige dich mehr damit, was Gott von dir denkt. Und dann werden all die anderen Stimmen nicht mehr so laut sein. Und wir sehen hier, das außergewöhnliche Wirken von Gott beginnt eigentlich mit einem ganz gewöhnlichen Gehorsamsschritt des Menschen. Weil zwei junge Menschen einfach Ja zu Gott gesagt haben, ist Jesus in dieser Welt gekommen, wurde er geboren. Und ich glaube, wir haben keine Ahnung, was Gott alles in Bewegung setzen kann, wenn wir einen kleinen Gehorsamsschritt machen. Also ich muss euch sagen, im August, als dieser verrückte Gedanke durch den Kopf ging, wir könnten Dierig kaufen, Gallustraße 17, wir haben gedacht, also ein Traum, ja, das sowas ist unmöglich, also wirklich. Aber irgendwie haben wir gespürt, es ist dran, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Und da sind viele kleine Gehorsamschritte gewesen. Gott hat zu uns gesprochen und wir dachten, das ist eigentlich verrückt, was ist das für ein Gedanken? Und wir haben gleichwohl kleine Schritte gemacht und heute sind wir hier und wir merken, hey, es ist eine ganze Dynamik daraus entstanden. Gott hat uns belohnt und wir wollen weiterhin kleine Gehorsamschritte machen und Gott vertrauen, dass er uns führt. Oder ein anderes Beispiel. Manche von euch sind heute hier, weil Freunde von euch gehorsam gewesen sind und den Mut gehabt haben, euch einzuladen. Und manche von euch haben Jesus gefunden, haben ihr Leben Jesus anvertraut und ihr, eurerseits, habt ihr andere Menschen eingeladen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, weil jemand einfach einen kleinen Gehorsamschritt Gott gegenüber gemacht hat und gesagt hat, hey, komm doch mit, ich lade dich ein. Und wenn du hier heute Morgen bist, darfst du wissen, du bist genau richtig. Gott möchte auch dich beschenken. Er möchte auch dir dieses Geschenk von Weihnachten geben, Jesus Christus, seinen Sohn. Und die Frage ist, wirst du diesen kleinen Gehorsamschritt machen und Jesus in deinem Leben einladen? Oder wirst du denken, ja, was denkt dann meine Familie? Mein Mann, meine Frau, meine Verwandte denken, oh, plötzlich religiös geworden, ne? Was? Spinnst du eigentlich? Auf welche Stimme wirst du hören? Auf Gottes Stimme oder auf Menschen, auf die Meinungen der Menschen. Aber weißt du, es sind so viele Menschen hier, die bestätigen können, durch einen kleinen Gehorsamschritt haben sie eine neue Lebensdimension bekommen. Haben sie erlebt, wie das Leben eine neue Lebensqualität bekommt, wie Vergebung da ist, wie Gott uns vergibt, wie Gott uns befreit, wie Gott uns eine neue Dimension schenkt. Entscheide dich doch heute und sag, hey, ich will diese Menschenfurcht endlich mal überwinden und auf das hören, was Gott in meinem Herzen gesprochen hat. Und gerne helfen wir dir dabei, anschließen und erklären wir dir, wie du dieses Leben mit Gott anfangen kannst. Martin Luther hat mal gesagt, dieses Kindlein legt Gott nicht nur Maria in den Schoß, sondern auch mir und dir. Er soll dein Eigen sein, du sollst es genießen und alles, was er hat im Himmel und auf Erden, das soll dein sein. Nimm dieses Geschenk Gottes an, er will dich heute beschenken. Wenn du heute hier bist und gemerkt hast, ja, ich habe mich viel zu sehr damit beschäftigt, was andere Menschen von mir denken. Ich habe sogar Kompromisse in meinem Leben getan, weil ich eben Menschen gefallen wollte. Dann kannst du einfach wissen, die gute Nachricht ist, genau für solche Menschen ist Jesus gekommen, wie du und ich. Die sagen, ja, ich habe es verbockt. Ich habe Gott enttäuscht, ich habe Gottes Herz verletzt, ich habe auch Menschen enttäuscht, weil ich ständig beschäftigt war, was andere von mir denken. Aber du kannst einfach sagen, Gott, hier bin ich, bitte vergib mir. Mach du mich wieder frei von dieser Furcht und hilf du mir, dir zu gefallen und zeig du mir, wie du mich siehst, was du von mir denkst, was dein Plan für mich ist. Er will dir auch dieses Geschenk geben heute Morgen. Freiheit von dieser Furcht, Freiheit, Vergebung, all das, was du brauchst. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns, Gott für uns, Gott bei uns. Er hat einen guten Plan mit unserem Leben und er will dich brauchen wie Josef. Höre auf, für Menschen und für die Zustimmung der Menschen zu leben. Fange an, ganz für Gott zu leben und sagen, Gott, was denkst du von mir? Was willst du von mir? Und dann wird er uns beschenken. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken. Danke, Jesus, von ganzem Herzen, dass du dich so erniedrigt hast, dass du Mensch geworden bist, um uns zu beschenken. Und wir nehmen dein Geschenk jetzt gerne an. Deine Liebe, deine Vergebung, deine Freiheit, erfüll du unser Herzen. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht in Furcht leben müssen und dass du auch heute Morgen uns gesagt hast, fürchte dich nicht. Danke, dass du so gut mit uns bist. Danke, dass du uns in deiner Hand hältst und dass du gute Gedanken über uns hast. So wollen wir deinen Geburtstag feiern, Jesus, an Weihnachten und uns freuen, dass du uns beschenkt hast. Amen.